Am Mikrofon ist Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Der März 2016 wird eingehen in die Geschichte als ein Monat, in dem die künstliche Intelligenz einen sehr großen Schritt gemacht hat. Google-Software AlphaGo hat gegen einen menschlichen Ausnahmekönner im Go gewonnen. Das ist revolutionär, weil die Software Intuition und Kreativität gezeigt hat. Züge, die nicht einprogrammiert waren, von Menschen nicht verstanden und nicht erklärt werden konnten. Das befeuert Hoffnung natürlich, aber eben auch Ängste, wie sie der Physiker Stephen Hawking oder visionäre Unternehmer wie Elon Musk von Tesla und Apple-Mitbegründer Steven Wozniak geäußert haben, nämlich dahingehend, eine künstliche Superintelligenz könnte irgendwann die Menschheit bedrohen. Deswegen nehmen wir uns heute mal hier wieder eine Stunde Zeit für dieses Thema, sind vor ein paar Tagen auf die IT-Messe CeBIT nach Hannover gefahren, um mal mit ein paar klugen Köpfen über künstliche Intelligenz zu sprechen. Und diese klugen Köpfe, die sitzen hier neben mir, das ist Damian Bort vom Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, einer öffentlich-privaten GmbH, an der einige Bundesländer beteiligt sind, aber eben auch große Unternehmen wie Google. Ganz herzlich willkommen. Was machen Sie da so beim DFKI?
Wir am DFKI forschen zum Thema künstliche Intelligenz in allerlei Richtungen, allerlei Signalen, Bilder, Sprache, intelligente Systeme etc.
Dann aus München zugeschaltet ist Klaus Mainzer, Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der TU München. Am 10. April erscheint sein Buch Künstliche Intelligenz, wann übernehmen die Maschinen? Auch Ihnen ganz herzlich willkommen. Und dann ist noch da Martin Jaggi, er hat früher an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule in Zürich studiert und hat dann Spinning Bytes mitgegründet, ein Startup, ein Unternehmen, das sich eben auch mit der Analyse großer Datenmengen beschäftigt. Herr Jaggi, wo ist da künstliche Intelligenz im Spiel?
Also wir brauchen diese Methoden vom maschinellen Lernen, um Texte automatisch zu verstehen, und wir versuchen das auf große Datenmengen zu skalieren und sind im engen Kontakt auch mit den Hochschulen und versuchen das auch kommerziell nutzbar zu machen.
Wir fangen mal, glaube ich, ganz grundsätzlich mal an. Wir streiten ja schon darüber, was menschliche Intelligenz ist. Da ist man ja schon sich nicht sicher, ist es das Fußballspielen oder ist es der Mathematiker oder ist es der Musikant, der ein Musikinstrument hervorragend beherrscht. Jetzt reden wir über künstliche Intelligenz. Herr Mainzer, was ist das denn, künstliche Intelligenz?
Also, da gibt es lange viele Vorläufer. Ich möchte aber mit Turing beginnen, der 1950 ja eine bahnbrechende Arbeit dazu geschrieben hat. Und da hat er so dem Sinne nach definiert, wir führen einen Test ein, und wenn ein System, eine Maschine in ihren Antworten und Reaktionen nicht zu unterscheiden ist von einem Menschen, dann sprechen wir von Intelligenz auch bei dieser Maschine. Also so sehr ich den Turing bis heute immer verehre, da bin ich ihm nie ganz gefolgt, weil was mich gestört hat damals schon, auch während des Studiums, das war, dass er den Menschen zum Maßstab macht, und wir waren ja schon so vor der Technik von intelligenten Funktionen in der Natur umgeben und jetzt auch viele intelligente Funktionen schon seit vielen Jahren auch in der Technik. Also ich habe so eine Arbeitsdefinition, und die deckt eigentlich das ab, auch was die eben vorgestellten Kollegen so tun. Und die lautet, ein System ist dann intelligent, wenn es selbstständig und effizient Probleme lösen kann. Also das deckt natürlich nicht alles ab, was wir so intuitiv bei Menschen damit verbinden. Aber das Wichtige ist, ich spreche nicht von der Intelligenz. Da hat man ja immer verzweifelt danach gesucht, die menschliche Intelligenz, was ist das? Sondern ich spreche von Graden der Intelligenz. Und diese Grade, die bemessen sich danach etwa, wie selbstständig ist denn ein System? Der Grad der Autonomie, oder wie komplex ist das Problem, das die Maschine lösen kann oder das System lösen kann? Und schließlich, wie effizient ist der Algorithmus. Und das sind Kriterien, die man auch bemessen kann. Und dann haben wir Systeme, die mehr oder weniger Intelligenz realisieren, je nachdem, welchen Aspekt man berücksichtigt. Und wenn man sich die Geschichte der KI ansieht, das ging ja mal los mit den großen Visionen dann in den 50er Jahren. Da wollte man einen General Problem Solver einführen, der alle Probleme gleich lösen kann. Das war also schnell zum Scheitern verurteilt. Und dann kam die Phase der Expertensysteme. Also man hat sich darauf konzentriert, wirklich Spezialwissen auch vom Menschen auf die Maschine zu bringen, etwa Diagnosefähigkeit eines Arztes in einem ganz speziellen Feld für Krankheitsbilder aufgrund von Symptomen. Und das wurde dann auch erfolgreich eingeführt. Und was dann allerdings kam, und das bitte ich auch zu berücksichtigen, das ist das enorme Wachstum der Rechenkapazität und das enorme Wachstum der Speicherkapazität. Und das führte dazu, Sie haben eben von AlphaGo gesprochen, aber erinnern sich an die noch nicht so lange zurückliegenden anderen Erfolgen. Das führte dazu, dass Deep Blue von IBM den Schachweltmeister schlug. Und das war nicht ein super Algorithmus, den man sich hat einfallen lassen, sondern das waren viele Algorithmen, die man hat parallel arbeiten lassen. Ähnlich wie dann kurz drauf bei Watson, auch IBM, der also natürliche Sprache simulierte und auch nicht durch einen superintelligenten Algorithmus, sondern man hat also sehr viele weitgehend auch bekannte Algorithmen parallel arbeiten lassen, um die Fragen und Antworten in natürlicher Sprache zerlegen zu lassen, in Satzphrasen, um darauf die Wahrscheinlichkeit für mögliche Antworten zu berechnen. Allerdings aufgrund eines riesigen Speichers. Und diese Computer-Power, die eigentlich dahinter steckt, die macht diese Leistungen möglich. Und vielleicht noch ein Satz zur natürlichen Intelligenz. Wenn man schaut, wie viel Energie das menschliche Gehirn braucht, um solche Sätze zu sprechen und zu analysieren, das ist mal gerade so die Energie einer Glühlampe. Und wenn ich mir dann die Energie anschaue, die solche Supercomputer verbrauchen, dann kriegt man auch irgendwo wieder Respekt vor der natürlichen Intelligenz.
Damian Bord vom DFKI, wir haben eben gehört, also Systeme, die autonom Probleme lösen und das, sagen wir mal, noch abgestuft tun, Schwierigkeit der Probleme, Grad der Autonomie, Grad der Effizienz, des Energieaufwands. Wir haben von AlphaGo gesprochen, was jetzt gerade so in diesen Wochen gefeiert wird als großen Schritt nach vorne. Inwieweit ist das denn ein autonomes System, was autonom Probleme löst? Wie weit sind wir da vorangekommen mit AlphaGo, einer Software, die gegen einen extrem guten, wahrscheinlich den besten Go-Spieler der Welt, viermal gewonnen hat?
Genau, diese Systeme sind natürlich spezialisierte Systeme. AlphaGo ist ein System, das trainiert wurde, um Go-Spiele zu gewinnen. Das ist natürlich eine sehr enge Domäne. Und AlphaGo wurde trainiert im überwachten Lernen. Das ist ein Teilbereich des maschinellen Lernens, in dem es hunderte von Stunden von Go-Spielen gelernt hat. Das heißt, dort wurde wirklich simuliert, wie Go gespielt wird in der ersten Phase von Menschen. Und dann in der zweiten Phase hat AlphaGo gegen selbstständige KIs gespielt.
Künstliche Intelligenz, richtig, gegen sich selber mehr.
Gegen sich selber gespielt, um dann entsprechend Züge auszuloten. Und um nochmal in die Definition der KI zu gehen, würde ich diese Systeme als schwache KI deklarieren. Da gibt es ja auch die Definition der schwachen und der starken KI. Schwache KI nennt man Systeme, die vom Beobachten von außen aus Intelligenz zeigen, aber eine Maschinerie sind, die mit vielen Daten umgeht und intelligente Handlungen vollführen. Starke KI sind Systeme, welche ein Bewusstsein entwickeln. Das ist quasi eine gängige Definition in Textbüchern, die man zu dem Thema künstliche Intelligenz findet. Und was wir hier sehen, sind Domänen, die von Menschen beherrscht wurden und wo künstliche Intelligenz eine nach der anderen Domäne quasi nimmt den Menschen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit kann das gehen und wie ist das adaptierbar auf andere Teilbereiche? Und hier haben wir das maschinelle Lernen, eine Plattform, eine generische Plattform, in dem getrieben durch die Daten neue Teilbereiche trainiert werden können und neue Aufgaben gelöst werden können.
Ja, und wo Sie gerade sagen, geben Sie doch mal, Herr Jagi, können Sie ein Beispiel für starke KI geben? Also wo es sozusagen sich schon ein Bewusstsein entwickelt hat über die reine Fähigkeit, autonom Probleme zu lösen?
Also ich würde sagen, von starker KI sind wir noch extrem weit davon entfernt. Es gibt ja eigentlich diese zwei Ansätze. Der klassische Ansatz, wirklich, der früher hatte man das mehr angezielt, dass man richtig starke KI gehen wollte, versuchte an Menschen zu imitieren. Wir, also von unserem Ansatz her, sind wir davon weggekommen, das ist viel zu schwierig. Wir haben den anderen Ansatz, dass man nicht versucht, den Mensch zu imitieren, sondern nur datengetrieben, extrem spezialisiert, sagen, dieses Spiel möchten wir machen oder wir möchten diesen Datensatz von Bildern in Bildern von Hunden und Katzen einteilen können. Sehr spezialisierte Tools und dann kann man auch das in kleinen Schritten ähnlicher machen. Ob das dann ähnlich ist wie ein menschliches Gehirn oder nicht, ist nicht mal so wichtig, weil das Wichtige ist, dass es funktioniert.
Ja, also den letzten Punkt möchte ich auch noch mal unterstreichen. Die Ingenieurwissenschaften waren immer dann erfolgreich, wenn sie den Menschen nicht nachgemacht haben, siehe das Fliegen, oder wenn sie die Natur nicht peinlich genau simuliert haben. Solange ist der Flieger von Ulm also immer auf die Nase gefallen. Und das heißt, es ist interessant zu sehen, wie man ohne Bewusstsein nicht nur weit kommt, sondern sehr viel stärkere Intelligenz produzieren kann, als das von der Evolution, soweit wir wissen, bisher je realisiert wurde.
Da können wir mal bei AlphaGo bleiben. Also die Erfinder oder einer der Mitgründer von DeepMind, also dieser Firma, die dann von Google gekauft wurde, Damis Hassabis, der hat jetzt gesagt, also letztlich sei ihr Ziel, diese Techniken, die sie jetzt im Spiel Go angewendet haben, natürlich auch auf reale Weltprobleme anzuwenden. Was können das denn für Probleme sein?
AlphaGo wurde ja quasi auf sogenannten Deep Learning Algorithmen trainiert. Deep Learning ist ein Sammelbegriff von verschiedenen Arten von neuronalen Netzen, tiefen neuronalen Netzen. Das heißt, je nach Datenmaterial, das man bearbeitet, kann man dort entsprechend entweder Bilder verschlagworten, Bild verstehen lernen, Video verstehen lernen, Texte analysieren und verstehen, auch AlphaGo-Spiele gewinnen. Und was man hier machen kann, ist wirklich in dieser Datenflut, der wir ausgesetzt sind im Internet, da werden immer mehr Daten generiert, jeder hat ein Handy heutzutage, macht Bilder, diese Datenflut verdaubar zu machen, um sie zu verstehen, zu kategorisieren, zugänglich zu machen, damit Menschen dort unterstützende Systeme haben und auf diesen unterstützenden Systemen arbeiten, aber immer noch die Entscheidung finden. Das heißt, der Mensch ist immer noch in der Entscheidungsfindung, aber wir haben diese Datenflut und die muss verdaubar gemacht werden.
Und das war ja auch das Prinzip bei AlphaGo, dass eben bei Go es so viele Möglichkeiten gibt, ein Spiel zu spielen, dass sie quasi nicht eins zu eins in so einem Baum durchgerechnet werden können, sondern er muss einfach mit dieser Flut an Möglichkeiten irgendwie intelligent umgehen, lernen, gewichten und irgendwie auch ein bisschen kreativ und intuitiv handeln, um sozusagen diese Masse an Möglichkeiten handhabbar zu machen. Herr Mainzer, Sie haben mal gesagt, die Menschen werden beginnen, mit Dingen zu kommunizieren und mit ihnen zu einem einzigen Superorganismus zusammenzuwachsen. Ist Go ein Teil davon? Wie, das müssen Sie mal erklären.
Ja, also es wurde ja jetzt schon richtig festgestellt, das Neue, was jetzt im Unterschied zu DeepBlue und Watson, diesen vorherigen Erfolgen in der KI hinzukommt, ist, dass zum ersten Mal spektakulär die neuronalen Netze jetzt für die künstliche Intelligenz auch eingesetzt wurden. Wobei ich sagen muss, diese Theorie der neuronalen Netze ist mathematisch gesehen ja alt. Die Anfänge sind in den 40er Jahren. Einen ersten Höhepunkt der Theorie findet man schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich nach 2000 an die TU kam und kam dort in ein Robotik-Cluster und kam dann mit meinen Theorien zu den neuronalen Netzen. Da haben so einige Ingenieure also mir gesagt, das soll ich mal gleich vergessen, das wäre viel zu theoretisch und für die praktische Anwendung wäre das überhaupt nicht handhabbar. Und was wir jetzt einfach haben, ist die Computerpower. Wir haben jetzt die Rechner, ja, das Mooresche Gesetz lässt grüßen. Wir haben jetzt die Rechenleistungen, die großen Speicherkapazitäten, die also dieses Deep Learning realisieren können. Dass man also ein neuronales Netz hat mit mehreren Schichten und damit besser analysieren kann, das war in den 80er Jahren eigentlich auch schon in der mathematischen Theorie bekannt. Also wir werden in Zukunft große Überraschungen erleben, einfach deshalb, weil wir heute diese Wahnsinnstechnologie haben, die sich also Jahr für Jahr also weiter exponentiell steigert.
Bevor wir auf ein paar Beispiele kommen, müssen wir diese beiden Begriffe, glaube ich, mal erklären, die jetzt schon zweimal gefallen sind. Also Deep Learning, vertieftes Lernen, übersetze ich das mal ein bisschen frei, und neuronale Netze. Fangen wir mal mit den neuronalen Netzen an. Das sind ja quasi, wenn ich das so richtig verstehe, gehirnähnliche Strukturen, die in Software nachgebaut werden, Herr Bord vom DFKI. Vielleicht können Sie das mal für Laien verständlich erklären, was passiert da? Wie muss man sich das vorstellen?
Genau, man simuliert das menschliche Gehirn und das menschliche Gehirn besteht aus Neuronen. Diese Neuronen sind miteinander verbunden über Axonen und Gewichte. Und im mathematischen Modell hat man dann quasi ein sogenanntes Neuron, also Rosenblatt-Perzeptron, das wird verschaltet zu Schichten und diese Schichten propagieren ein Signal. Und die Neuronen feuern oder feuern nicht. Und aus diesen Feuern und Nicht-Feuern entsteht dann eine Antwort für ein Input.
Also das heißt, dieses Netz besteht aus verschiedenen, sagen wir mal, Neuronen, die alle mit verschiedenen Anzahl von Verbindungen versehen sind. Und je nachdem, diese Verbindungen können irgendwie dick oder dünn sein,
genau,
können großgewichtet sein, wichtig sein oder nicht so wichtig sein.
Genau.
Und das ist das Netz. Und
man, das ist das Netzwerk.
Man füttert sozusagen an einer Stelle eine Information rein. In
genau.
Ihrem Fall, Herr Jagi, sind das Bilder wahrscheinlich oder Texte.
Es ist interessant, die gleichen Netze funktionieren ebenfalls für Texteingaben oder für Bildeingaben. Es funktioniert genau gleich.
Ne? Das heißt, Sie geben sozusagen in dieses Netz eine Information rein, ein, sagen wir mal, Katzenbild. Was passiert dann?
Dann hat man eine gewisse Architektur zugrunde, eine Anzahl von Schichten, eine Anzahl von Neuronen. Je mehr Neuronen, desto besser kann das Netzwerk lernen, desto mehr Daten braucht es. Wir haben ja die Situation, dass wir heutzutage diese Daten haben und diese Daten haben auch Annotationen und mit diesen Annotationen können wir Modelle lernen. Das heißt, große Modelle, breite Modelle, große Datenmengen und die maschinellen Lernmethoden auf sogenannten GPUs, grafischen Grafikkarten, schaffen dann diese neuronalen Netze zu trainieren, um die Modelle dann auf unbekanntes Material Klassifikation oder Segmentierung.
Also was Sie ja machen, ein Beispiel ist, man will ein neuronales Netz trainieren, beispielsweise Katzen von Hundenbildern zu unterscheiden. Dann füttern Sie dieses neuronale Netz zunächst mit Katzenbildern und schmeißen die Bilder da rein und unten soll der Text Katze rauskommen.
Richtig.
Nach dem neuronalen Netzwerk. Und Sie stellen quasi dieses Netzwerk so ein, dass die Gewichtung und die Erkennung immer dahin führt, dass möglichst immer unten das Wort Katze rauskommt. Und wenn Sie dann einen Hund reinwerfen, schmeißt er halt nicht Katze aus, sondern idealerweise das Wort Hund oder er kann halt unbekannte Bilder einordnen, weil das Netz gelernt hat, wie eine Katze aussieht.
Ja, das ist nur ein Beispiel für überwachtes Lernen. Da wird der Laie, der jetzt zuhört, natürlich sagen, das ist ja einfach. Wie sieht es aber aus jetzt beim Menschen, der nicht überwacht. Das heißt, er hat kein Bild vorher gelernt, also spontan würden wir vielleicht intuitiv sagen, jetzt Zusammenhänge, Bilder erkennt, interessante Muster erkennt. Und das Überraschende ist ja, dass es auch, wie man in der Informatik sagt, Lernalgorithmen gibt, die nicht überwacht Muster erkennen können, ohne dass sie vorher dieses Katzenbild gelernt haben, sondern einfach eine Korrelation in den Daten entdecken, die interessant ist. Und das ist so spannend heute in der Big Data Debatte, dass wir solche Algorithmen eben haben.
Gibt es mir ein Beispiel dafür?
Ja, nun, also da werden einfach Zusammenhänge erkannt. Also das spektakuläre Beispiel von 2009 wäre hier zu nennen, dass also diese Big Data Algorithmen Zusammenhänge erkannt haben, die es Google erlaubt haben, frühzeitig Wochen vor den Gesundheitsämtern den Ausbruch einer Epidemie zu erkennen, ohne jetzt auf epidemiologische Modelle, also medizinisches Wissen, zurückgreifen zu müssen, sondern einfach nur die Verhaltensmuster analysiert hat und da interessante Korrelationen rausgespuckt hat. Also das wäre so ein Beispiel auch für ein nicht überwachtes Lernen oder ein anderes Lernen, was in der Robotik heute schon eingesetzt wird, das ist dieses Reinforcement Learning oder verstärkendes Lernen. Das liegt so dazwischen. Da geben Sie dem Roboter etwa eine Aufgabe, er soll einen bestimmten Gegenstand holen. Wie er das nun aber bewerkstelligt, das bleibt ihm überlassen und dann bekommt er in festgelegten Zeitintervallen jeweils Rückmeldungen, diese Rewards, die ihn dann bestärken, so weiterzugehen oder zu korrigieren. Und die ganze Strategie besteht darin, zur Erreichung dieses Zieles diese Strategiegewichtungen nun zu optimieren.
Also
da sehen Sie auch gerade der Autonomie, von denen ich anfangs gesprochen habe, die diese Systeme realisieren, ohne dass sie also Bewusstsein haben.
Und ich hätte jetzt noch an das Beispiel auch von DeepMind gedacht, wo DeepMind-Computer quasi autonom gelernt haben, alte Computerspiele zu gewinnen, nur indem sie diese Computerspiele beobachtet haben. Also sie kannten weder die Regeln, noch wussten sie genau, was sie tun sollen, sondern sie haben einfach nur diese Computerspiele immer wieder beobachtet und analysiert und am Ende rausgefunden, was getan werden muss, um diese Spiele zu gewinnen. Herr Jaggi, ist das so eine Art des unbeobachteten Lernens?
Das ist genau zwischen dem Beobachteten und Unbeobachteten. Und man muss schon sagen, dass das ist ein Beispiel für eine Simulation, ein Spiel. Und das ist schon ein Gebiet, das viel Potenzial hat im Moment für die künstliche Intelligenz, weil die Systeme, wie auch immer die funktionieren, die kriegen superschnelles Feedback und können sich sofort verbessern, ihre Gewichte anpassen.
Die Gewichte heißt die Verbindung, die Stärke der Verbindung zwischen den einzelnen Zellen und zwischen den einzelnen Neuronen.
Aber das Coole an Spielen ist, dass man so viel Trainingsdaten generieren kann und dann wird es halt eben interessant.
Geben Sie noch mal ein paar Beispiele von künstlicher Intelligenz, wie sie heute im Alltag schon verwandt wird. Also wir reden ja immer davon, dass das irgendwie mal kommt und jetzt gibt es so einzelne Inselprojekte wie AlphaGo, aber Tatsache ist ja, dass künstliche Intelligenz in verschiedenen Autonomiestufen schon längst in unseren Alltag eingedrungen ist. Können Sie da mal ein paar Beispiele geben, Herr Jaggi?
Genau, das ist man sich vielleicht oft gar nicht so bewusst, dass vielfach, wenn man ein Bild irgendwo auf Facebook oder Flickr hochlädt, dann bringt es einem vielleicht gerade einen Vorschlag, was das ist, was das sein sollte. Ein anderes Beispiel, was wir jetzt an der ETH mit Studenten oft machen, wir haben Projekte in Bildern oder auch Text, vielleicht im medizinischen Bereich auch, wenn man auf der Intensivstation die Patienten überwacht und ihren über gewisse Sensoren diese Herzschläge und alles aufzeichnet, dann kann man auf diesen Daten versuchen, eine halbe Stunde in die Zukunft was vorherzusagen, ob sich der Zustand vom Patienten vielleicht verschlechtern wird oder nicht. Und das ist eben auch genau so ein Klassifikationsproblem, das man mit solchen Methoden vielleicht lösen könnte. Andere Beispiele sind Audioanalyse, was sagt diese Person, und die Leute verwenden heutzutage ähnliche Techniken, wie sie auch für Bilder verwenden, um dann auch die Audiosignale genauso verstehen zu können, indem man sie in das Spektrogramm verwandelt und dann das so wie ein Bild analysiert zum Beispiel. Was wir machen ist, wir analysieren Text, wir versuchen von einem Twitter-Datensatz zu sagen, ist das jetzt ein positiver Satz oder ein negativer Satz, und das System dazu zu trainieren. Aber da ist auch eine große Challenge, dass vom überwachten Lernen, wo man die Antworten schon kennt, dass man vielleicht das in Zukunft verbessern könnte und mehr unüberwacht aus der Natur lernen könnte, ohne all diese vortrainierten Beispiele zu
machen. Um Stimmungen einfach aus Konversationen, aus Tweets, aus Texten rauszulesen und Stimmungen erspüren zu können. Wo könnte das angewendet werden?
Genau, vielleicht große Firmen sind teilweise interessiert, so ein bisschen zuzuhören, was in den Online-Medien über sie gesprochen wird, ob jetzt dieses Produkt gerade mit negativen News verbunden ist und so, dass man dann diesen Stream von Daten, dass die Leute online diskutieren, herunterlädt und das dann ein bisschen vorsortieren kann und ein bisschen quantifizieren kann, weil die Daten ja einfach immer größer werden.
Wie gut funktioniert das schon?
Wir haben zwei Masterstudenten gehabt, die haben diesen Wettbewerb mitgemacht. Ich finde diese Wettbewerbe ein sehr interessanter Aspekt im maschinellen Lernen, künstliche Intelligenz im Moment, dass sich die Leute weltweit auf dem gleichen Datensatz vergleichen. Das ergibt auch eine gewisse Reproduzierbarkeit und man sieht auch, was haben sie gemacht. Das macht es ein bisschen transparenter, dass man überhaupt sieht, was da geht. Und da haben wir so einen Datensatz von 20.000 Tweets gehabt. Und da haben wir so eine Genauigkeit von vielleicht 60% erreicht und das ist schon besser als die meisten kommerziellen Tools, die es da gibt.
Es gibt ja viel Diskussion jetzt zum Beispiel um hasserfüllte Facebook-Kommentare und Facebook ziert sich sehr, da technisch vorzugehen oder beziehungsweise die überhaupt anzufassen. Herr Mainzer, wäre das nicht denkbar, dass man mit solchen Lernmethoden rausfindet, welche Kommentare möglicherweise strafrechtsrelevant sind, hasserfüllt sind und die dann automatisiert löscht?
Das wird in absehbarer Zeit kommen. Der Hintergrund ist ja, das klang ja jetzt eben in den Beispielen schon an, dass Systeme jetzt in absehbarer Zeit unmittelbar in der Praxis auch für Sprachanwendungen interessant werden. Also wir hatten dieses Beispiel ja mit Watson, dieser Supercomputer, der dieses amerikanische Frage- und Antwortspiel gewonnen hat. Und das ging noch mit einem Superrechner bei IBM. Und wenn wir das Mooresche Gesetz im Hintergrund laufen lassen, wonach sich alle 18 Monate die Rechenkapazität verdoppelt bei gleichzeitiger Verbilligung und Verbilligung der Preise und Miniaturisierung, Verkleinerung der Geräte, da können wir davon ausgehen, dass wir demnächst in den Smartphones Funktionen haben, sodass wir uns mit diesem Gerät also so unterhalten können wie der Watson Supercomputer.
Siri
also,
macht das ja zum Teil
ja,
schon.
Ja, ne? Das ist da noch heutzutage noch, hapert es noch ein bisschen, ist noch nicht so perfekt. Aber das hängt dann schlicht auch von den Leistungen, von den technischen Leistungen ab im Hintergrund. Ich kann mir sehr gut vorstellen in der Zukunft, dass der Ingenieur einen wissenschaftlichen Artikel nur noch mit seinen Daten füttert und die Maschine also normgerecht in perfektem Englisch formuliert und dann die Papers eingereicht werden. Also nur um mal eine Zukunftsvision, und die halte ich nicht für so fern, für Forschung und Universität zu nennen.
Ja, Herr Jaggi schüttelt schon, macht abwägende Handbewegung. Sie glauben das nicht, dass es so schnell kommt?
Es wäre natürlich schön, wenn das möglich wäre. Es ist ein großes Thema im Journalismus, ob man vielleicht News automatisch generieren könnte oder so.
Gibt es ja auch schon, ne? Also es gibt ja schon Firmen, die das tun in sehr, sehr großem Umfang, in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, aber die erstellen Sport-News anhand der Basketballergebnisse und so in automatisierter Form. Das gibt es schon.
Es ist schon sehr schwierig. Also ich würde sagen, kleinere Schritte machen und vielleicht zuerst mal versuchen, größere Texte automatisch zusammenzufassen. Kann man zum Beispiel ein Buch auf zwei Seiten zusammenfassen mit einem automatischen System. Das könnte man dann vielleicht Zeit sparen, um die Informationen selber schneller zu finden.
Also wir haben jetzt quasi über System, oder Herr Bort, wollten Sie noch was dazu hören?
Ja, ich habe ja gesagt, dass wir sprechen viel von Text. Wir sind ja visuelle Tiere, das heißt sehr getrieben von den Bildern und Videos, die um uns existieren. Und das ist auch sehr interessant, gerade auch das Beispiel Tweets. Wir sehen ja quasi auf Twitter, dass immer mehr Tweets mit Bildern zusammengetweetet werden und diese auch viral gehen. Das heißt, diese Bilder werden auch weitergereicht, retweetet. Und dort ist es ganz wichtig, dass diese Bildinformation auch analysiert werden kann und nicht nur der Text. Und diese Bildinformation ist vielleicht sogar wichtiger, weil wir Menschen den Sarkasmus und die Ironie über das Bild transportieren und nicht über den Text. Das heißt, wenn wir den Text zum Beispiel haben, einen positiven Text oder ein negatives Bild, wie das ist ein super Auto und dann sieht man irgendwie, wie das Auto einen Unfall hatte, dann ist das natürlich ein negativer Tweet, aber der Text sagt, es ist positiv. Und hier müssen wir Bildinhalte mit in die Berücksichtigung der Analyse nehmen. Und dort haben wir gerade diesen Zeitpunkt 2012 gehabt, wo wir nach vorne gesprungen sind und Bilder annotieren können, Bilder verstehen können, hineinschauen können und auch Sentiment extrahieren können.
Was war denn 2012?
2012 war genau der Moment, in dem das sogenannte AlexNet gezeigt wurde bei der ImageNet Challenge. Alex Kraszewski hat ein Modell vorgestellt, das erste Modell, das erfolgreich mit Deep Learning diese Challenge gewonnen hat.
Challenge heißt Wettbewerb sozusagen. Was war die Aufgabe?
Genau, die Aufgabe war, Bilder aus dem Internet zu verschlagworten nach 1000 Konzepten.
Konzept heißt Hund, Katze, Maus, ist jeweils ein Konzept.
Genau, Flugzeug, Hund, Katze, Maus, 1000 Begriffe, die dort in den Bildern zu finden waren. Das hat man mit traditionellen Methoden gemacht. Und dann gab es immer eine Schritt für Schritt Anreicherung und immer einen Prozentpunkt mehr auf der einen Seite. Und dann kam das AlexNet, ein neuronales Netzwerk mit Deep Learning. Und das hat einen Sprung nach vorne gemacht und plötzlich haben alle gemerkt, oh, da funktioniert etwas. Und neuronale Netze gibt es schon seit längerem. Aber 2012 hatten wir diese Deep Learning-Ansätze, die GPUs, die grafischen Processing Units, die das berechnen können und die Daten. Und dort haben alle gesehen, dass es funktioniert. Und zum Glück gab es dann auch die Open-Source-Community, die diese Frameworks frei zur Verfügung gegeben hat, damit andere Forscher dort auch diese benutzen können.
Also diese Software, in denen man sozusagen die Daten einspeisen kann und die das dann analysiert.
Korrekt.
Damit man die nicht immer neu schreiben muss, sondern man kann sie nutzen und selber feintunen und einstellen. Korrekt. Aber man muss nicht das Fundament jedes Mal neu erfinden.
Korrekt. Und das Interessante, was passiert ist, dass nicht mehr die Software so wichtig ist, sondern die Modelle, das heißt die trainierten Netzwerke jetzt das Interessante sind. Das heißt, Menschen und Forschungsinstitute trainieren diese Netzwerke und geben diese auch frei zur Verfügung, damit andere diese adaptieren können.
Und trainieren sie auf ganz bestimmte Fähigkeiten, wie zum Beispiel Go zu spielen.
Genau, in den Bildverstehen sind es ganz bestimmte Vokabulars. Einige trainieren auf diesen 1000 Begriffen aus der Biologie, andere trainieren auf Sentiment, positiv, negativ, andere trainieren auf Ästhetik, sind Bilder schön oder nicht, Emotionen erkennen, Gewalt erkennen ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade im Kontext von Facebook und Twitter. Und dort gibt es dann verschiedene Anwendungen, bei denen man ein Netzwerk nehmen kann, adaptieren kann und eine ganz neue Aufgabe dann damit erfüllen kann. Und alles vollautomatisch, datengetrieben. Und das ist das Schöne, das skaliert. Dort haben wir eine Vielfalt von neuen Publikationen und eine Vielfalt, eine Beschleunigung in der Forschung. Und diese Beschleunigung, die befruchtet natürlich auch dann die Hardware-Entwicklung und befruchtet natürlich dann auch die Forschung und die öffentlichen Gelder und die öffentliche Wahrnehmung.
Also da ist eine enorme Dynamik reingekommen. Und wenn man das jetzt mal so zusammenfasst über das, was wir bisher geredet haben, dann habe ich so verstanden, mitgenommen, es gibt seit 2012, wie Sie das jetzt gesagt haben, eine enorm beschleunigte Entwicklung aufgrund von Software, aber eben vor allen Dingen Hardware. Herr Mainzer hat gesagt, auch Speicher, Rechenleistung. Und was wir erleben mit AlphaGo zuletzt sind, sagen wir mal, Maschinen, Software, Hardware, die von Menschen programmiert werden, die von Menschen auch angestoßen werden. Aber wenn sie einmal ihre Arbeit angefangen haben, nicht mehr hundertprozentig vorhersehbar handeln. Sie machen, so wie bei AlphaGo, Züge, von denen jetzt auch die Entwickler gesagt haben, damit hatten wir jetzt nicht gerechnet. Und wo auch erfahrene und große bekannte Go-Spieler gesagt haben, während des Spiels, was ist denn das für ein Zug? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das haben wir so noch nie gesehen, dass man angefangen hat, AlphaGo Intuition, Kreativität zu unterstellen. Also Intuition im Sinne von Wissen, was nicht durch rationales Nachdenken erschaffen wurde, sondern durch Lernen. Und was ich mich jetzt frage, Herr Mainzer, Sie haben mal gesagt, es wird auf absehbare Zeit so weiterhin so sein, dass Menschen die großen Entscheidungen treffen und Abläufe insgesamt überwachen müssen. So im Sinne von eine Gesellschaft und wir Menschen müssen weiterhin die Kontrolle über die Maschinen besitzen. Wenn ich aber AlphaGo sehe und sehe, der fängt an Züge zu machen, von denen vorher niemand wusste, dass es die überhaupt gibt, dass die Sinn machen, geschweige denn, dass sie einprogrammiert waren. Können denn Menschen über solche Programme überhaupt noch die Kontrolle behalten?
Also das ist ja nun auch nicht neu. Ich meine, die Informatiker, die klassischen Informatiker, fanden die neuronalen Netzen, ich habe das ja eben schon mal anklingen lassen, anfangs, als das aufkam in den 80er Jahren, nicht so prickelnd. Und der Hintergrund war, das hat der Kollege eben auch schon erwähnt vom DFKI, es handelt sich hier um Modelle. Und das sind nicht so Programme, wie man sie aus der Tradition kennt, wo jede Instruktion nach der anderen abläuft und das ist alles überschaubar und kontrollierbar, sondern die neuronalen Netze sind auch irgendwo ein schwarzer Kasten. Das heißt, da gebe ich einen Input rein, dann kommt ein Output raus und wie das Signal nun in diesen Schichten da gelaufen ist, ist also schwierig zu verfolgen. Das war also früher auch schon der Fall. Und das erinnert nun natürlich an unser Gehirn auch, da läuft es ja ähnlich ab. Und man darf aber eins wirklich hier bei unserer Diskussion nicht vergessen, auch mit Blick auf unsere Zuhörer, die möchten ja jetzt den Eindruck gewonnen haben, wir reden bei den neuronalen Netzen über ganz andere Computer, die haben wir ja noch nie gesehen. Das sind Modelle, die simuliert werden auf klassischen, herkömmlichen Computern mit großer Rechenleistung, mit CPU und so, wie wir das alles kennen. Und wo die Speicher getrennt sind. Und nur aufgrund dieser enormen Rechenleistungen, die wir heute haben, können wir Modelle, die wir theoretisch schon in den 80er Jahren hatten, heute auch dort praktisch zur Anwendung kommen.
Aber trotzdem haben wir doch eine neue Qualität. Also ich meine, nicht
die
umsonst.
Haben wir,
in,
die
so,
haben
nicht
wir umsonst bei den neuronalen Netzen.
Insofern, als dass Elon Musk, also Erfinder von Tesla Motors und von PayPal Gründer und Bill Gates und Stephen Hawkins, die kommen ja nicht umsonst und einfach so leichtfertig auf die Idee, vor den möglichen Auswirkungen einer Superintelligenz von künstlicher Intelligenz zu warnen, weil sie eben befürchten, dass wenn das so weitergeht, tatsächlich irgendwann mal wirklich Maschinen unterwegs sind, von denen wir nicht mehr wissen. Wir haben sie einmal in Gang gesetzt, Menschen haben sie auch gebaut, aber wir wissen nicht mehr, diese Kampfsoldaten beispielsweise, Drohnen, die heute unterwegs sind. Heute hätte man noch gesagt, da letztlich drückt immer noch ein Mensch auf den Abzug. Die Frage ist, wie lange wird das so bleiben? Es gibt genug Beispiele, auch von der Uni in Tufts in den USA, wo ein Roboter sich menschlichen Befehlen widersetzt hat. Der hat einfach nicht gemacht, was er machen sollte, weil das nicht in sein Konzept passte. Also diese Probleme der menschlichen Autonomie über diese Maschinen, die tauchen immer mehr auf. Und da fragt man sich, Ja, ein das Konzept, ist, was, wie geht man damit um?
Das ist völlig richtig und ich habe ja in meinem Punkt eben nur mal deutlich machen wollen, dass das in dieser Technologie eigentlich schon angelegt ist, in den neuronalen Netzen und jetzt nicht etwas ist, was jetzt plötzlich über uns kommt, sondern...
Aber dann hat es ja vielleicht auch Gelegenheit gegeben, darüber nachzudenken, wie man damit umgeht.
Sie haben mich ja auch eben zitiert und da habe ich ja auch die Devise ausgegeben, wir delegieren zunehmend Fähigkeiten von uns Menschen an Systeme und Maschine. Die ganze Technikgeschichte läuft genau so ab. Erst die Kraftmaschinen, jetzt zunehmend auch kognitive Leistungen. Und das Entscheidende ist aber, dass wir die Zielvorgaben machen. Sehen Sie, ein guter Vorstandsvorsitzender einer Firma, der gibt auch die Ziele vor, ohne sich nun im Einzelnen auch zu kümmern, wie das mehr oder weniger autonom von seinen Mitarbeitern realisiert wird.
Aber der Zweck heiligt nicht die Mittel.
Trotzdem gibt der Vorstand vor und wenn die Firma okay ist, dann sollte auch ein gutes Controlling da sein.
Genau.
Und das ist natürlich nach wie vor unsere Aufgabe. Und die Gefahr, will ich hier überhaupt nicht kleinreden. Die Gefahr kann natürlich sein, nicht heute, ich meine nicht mit diesem Go-Automaten, der sich dann irgendwann verselbstständigt und die Menschheit bedroht, also da brauchen wir keine Angst vor zu haben. Aber es ist denkbar, dass wenn wir auf dieser Linie weiterschreiten, in absehbarer Zeit, denken Sie etwa an Wirtschaft, Systeme, die also automatisch Börsenverkäufe realisieren und Entscheidungen treffen, und zwar im Millisekundenbereich und damit also Krisen auslösen können.
Ausgelöst
die wir
haben
erst,
auch schon.
Die, und ja, streckenweise im Flash Trade haben wir es ja beobachtet. Also da zeigt man, wird deutlich, wie die Algorithmen auch gegeneinander antreten können, sozusagen in gewisser Weise schon ein Krieg der Algorithmen an der Börse auftreten kann. Und da müssen wir natürlich aufpassen. Deshalb muss mit einer solchen Technologie gleichzeitig wachsen, auch die Aufgaben, das Controlling, würde man in der Wirtschaft sagen. Und das ist zunächst auch eine technische Frage.
Das muss man auch ganz klar sagen. Sie haben zwei ganz wichtige Punkte angesprochen, die ich jetzt hier gerne mal an unsere Software-Ingenieure auch weitergeben würde. Das eine ist Zielvorgaben. Ne? Das Argument lautet, wir als Menschen machen diese Maschinen und wir geben ihnen ein bestimmtes Ziel. Bilder erkennen, Go spielen, im Krieg kämpfen, so. Dann ist aber die zweite Frage, dieses Ziel lässt sich mit unterschiedlichen Mitteln erreichen. Ja, da ist ganz klar, wenn ich ein, wie Sie das gesagt haben, Vorstandsvorsitzender bin und ich sage, ich will meinen Gewinn maximieren, dann geht das nicht mit allen Mitteln, die mir theoretisch zur Verfügung stehen. Ja, Menschen umbringen, vergiften, das sind alles keine Optionen, die mir zur Verfügung stehen. Dann ist das Argument von vielen anderen ist, ja, wir müssen den Maschinen eine menschliche Ethik einprogrammieren. Wir müssen dafür sorgen, dass die Maschinen nach menschlichen Wertmaßstäben diese Ziele erreichen. Jetzt frage ich mich, geht das? Ist das machbar, Herr Bort?
Also ganz, ich liebe diese Diskussion, weil wir genau diese Themen in der Gesellschaft diskutieren müssen. Das ist super. Generell würde ich sagen, Technologie ist neutral und der Mensch macht aus der Technologie etwas Negatives oder Positives. Die Frage, ob wir der Maschine eine menschliche Moralvorstellung einbauen müssen, mag ich nicht beantworten, weil ich finde, dass der Mensch nicht immer moralisch ist und moralisch handelt. Wir müssen auf jeden Fall uns überlegen, in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel in der Kriegsführung, was machen wir da? Was werden wir mit KI machen? In welche Diskussionen wir Regeln definieren, die auf internationaler Ebene dort eingebaut werden, Genfer Konvention für Maschinen zum Beispiel, um das entsprechend dort zu implementieren. Ob sich jetzt die anderen daran halten, das sei mal dahingestellt. Aber das ist ein sehr spezieller Teilbereich in der KI. Wir in der Forschung müssen quasi voranschreiten und dort diese Menschen wie Elon Musk oder Stephen Hawking, die hier sagen, die KI könnte eine Gefahr werden, öffentliche Personen, sehr sichtbar. Wir müssen in der Forschung sagen, dass wir auch vieles Gutes mit der KI machen und deswegen diese Diskussion in die Gesellschaft tragen, um auf der einen Seite einen Konsensus zu finden, was gut und was nicht gut ist und auf der anderen Seite auch zu zeigen, dass die KI doch schon vieles hilft in der Medizin, in den Filtern von expliziten Inhalten im Internet, ja, in der Unterstützung bei großen Datenmengen, Entscheidungshilfe. Die gute KI oder eine KI, die gut ist, die sieht man nicht. Über die schlechte, das ist immer einfach, darüber zu sprechen. Ja. Und gerade bei Elon Musk, der Herr hat ja gesagt, dass der KI eine Gefahr werden könnte, hat aber im Dezember 1 Milliarde in KI investiert. Da hat er auch dann quasi gezeigt, dass es dort Potenzial gibt und in seinen Fabriken sind auch Roboter. Also das muss diskutiert werden.
Ich glaube, das bezweifelt auch niemand ernsthaft, dass mit künstlicher Intelligenz, deswegen habe ich das ja vorhin auch schon mal angesprochen, auch heute schon unglaubliche Sachen gemacht werden und in Zukunft sicherlich auch noch gemacht werden. Dennoch denke ich, gibt es schon so ein paar Diskussionen, die man auch im Sinne der Akzeptanz eben dieser positiven Effekte von künstlicher Intelligenz durchaus mal führen muss, weil die Leute sonst auf sagen wir mal so, ihre eigenen Ängste vor sich hinspinnen. Ja. Ich würde aber gerne noch mal von Herrn Jaggi wissen, was halten Sie davon, wenn Herr Bort sagt, wir müssen quasi gerade im Krieg beispielsweise sowas wie eine Genfer Konvention für Maschinen einführen. Das setzt aber wieder voraus, dass eben diese Maschinen sich genau an diese Regeln halten und dass wir sozusagen menschliche Wertvorstellungen in diese KI mit einprogrammieren können. Halten Sie das für technisch machbar?
Ich glaube, vom Technischen gesehen sehe ich das ein bisschen anders. Ich würde sagen, es ist nicht so gut, wenn man die Maschine zu fest als ähnlich zum Mensch sich vorstellt. Es ist nicht so, dass die Maschine jetzt wirklich schon Intelligenz hat oder so. Die Maschine ist der gleiche Computer, den wir hier auf unserem Tisch haben, und der entscheidet oder gibt jetzt die Information als Ausgabe. Die Information ist, dass der Computer denkt, die Börse geht runter oder rauf, und jetzt müssen wir uns als Gesellschaft fragen, ja, ist denn das erlaubt? Brauchen wir Regulierung dazu? Oder dieser Computer steuert halt ein Flugzeug. Wir haben schon Autopiloten seit einigen Jahren. Das ist auch nicht direkt neu. Aber wenn ich dann von der Bank mit meinen Daten zur Bank gehe und der Algorithmus bei der Bank sagt, ich bekomme keinen Kredit, dann ist das auch, das sind auch diese Machine Learning-Algorithmen. Da muss man dann auch sich bewusst sein, dass man ein gesellschaftlich richtiges Regelwerk dafür aufstellt. Aber die Technologie hat sich ja nicht so sprunghaft verändert, sondern graduell. Jedes Jahr verbessert sich die Qualität der Information ein bisschen.
Ich möchte mal ein Beispiel erwähnen, das jetzt wirklich Alltag ist. Ich weiß nicht, wie weit den Menschen das bewusst ist, nämlich die künstliche Intelligenz im Automobilbau. Ich meine, wir stecken mitten in der Phase, wo wir die autonomen Fahrzeuge, mehr oder weniger autonomen Fahrzeuge, einführen. Und das ist etwas ganz Konkretes und Reales, womit also jeder auch in Zukunft zu tun haben wird und wo die Automobilfirmen auch bei uns hier in Deutschland schon Geschäftsmodelle entwickeln. Und da stellen sich natürlich gravierende, auch rechtliche, ja im Hintergrund dann auch ethische Fragen, wie autonom dürfen diese Systeme sein. Unser Verkehrsgesetz ist sehr restriktiv. Es sagt also, in Letztverantwortung muss der Mensch zuständig sein, und das führt auch dazu, dass in den autonomen Fahrzeugen, die von BMW oder von Mercedes entwickelt werden, immer noch das Lenkrad mit drin ist, obwohl es im Prinzip bei diesen vollständig autonomen Fahrzeugen überflüssig ist, während die Amerikaner, also Google beispielsweise in seinem Prototypen schon überhaupt kein Lenkrad mehr hat. Das zeigt also, dass deutlich gemacht wird, hier wird auch ein großer Teil der Art Autonomie abgegeben. Und das sind eigentlich konkrete Fragen, die man heute diskutieren muss. Auch mit unseren Juristen müssen wir unsere Verkehrsgesetze ändern. Wenn ja, wer ist verantwortlich? In welchem Grad ist wer verantwortlich? Sollen das Programmierer sein, Firmen sein, die die Software implementiert haben? Wie weit ist das realistisch? Das ist eine Frage an unsere Versicherungsgesellschaften, die dann neue Arten von Versicherungspolicen sich ausdenken müssen und.
Was sind denn Ihre Antworten?
Fülle von ganz konkreten.
Was sind denn Ihre Antworten? Wenn ich jetzt höre, es sind autonome Autos. Das ist ja ein hervorragendes Beispiel. Ein Auto fährt, ist autonom, kriegt ein Ziel, soll von A nach B fahren. So, jetzt ist es aber mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet, die halt mehr oder weniger autonom entscheidet, wie erreiche ich denn dieses Ziel. Fahre ich links, fahre ich rechts, überhole ich, übertrete ich vielleicht auch mal eine Regel, weil ich sonst mitten auf der Straße im Weg stehe. Ja, das entzieht sich dann irgendwann der Kontrolle nicht nur des Fahrers, der Fahrerin, sondern auch des Programmierers. So. Also, wer ist denn dann dafür verantwortlich, wenn da ein Unfall passiert?
Also so wie es heute realisiert ist, ist es eben nicht nach der Art des Go-Spiels, wie wir es eben gelernt haben, sondern es läuft so, dass also das System im Grunde doch vorprogrammiert ist. Es kann zwar in einer Situation dann autonom entscheiden und das kann das System natürlich viel schneller als der Mensch, aber welche Optionen ihm überhaupt gegeben sind, in welchen Situationen, das hängt noch stark hier von der Programmierung ab. Aber ich stelle mir mal jetzt eine Situation vor, ich betone, das ist technisch noch nicht realisiert, aber ich stelle mir mal eine Situation vor, so wie das bei AlphaGo war, dass nämlich das System, während es spielt, lernt, unverhofft jetzt Züge macht und damit auch kreativ ist. Das hat ja schon Ähnlichkeit dann mit einem Menschen, der quasi in die Fahrschule geht, danach in den Verkehr gesetzt wird und dann selbstständig neue Verhaltensweisen entwickelt, ohne dass sie vorprogrammiert sind. Also wenn wir das mal machen würden, dann hätten wir in der Tat eine sehr viel schwierigere Situation als heute bei dem autonomen Fahren.
Aber dahin fährt doch der Zug,
ja, also das Auto. Das ist dann wirklich eine Frage, ob wir das haben wollen. Wollen wir das so haben? Und dann sind auch unsere Juristen gefragt, ist das überhaupt noch kontrollierbar? Das sind dann, aber das ist nicht die Technik, die wir heute hier bei unseren deutschen Automobilfirmen haben, sondern hier geht es darum, dass man im Vorfeld genau diskutiert, wie sollte sich denn ein solches in Anführungszeichen moralisches gesetzestreues Fahrzeug verhalten. Und dann muss man natürlich zusammen, das kann der Informatiker nicht leisten, das kann auch nicht der Ingenieur leisten, da muss man mit Juristen zusammensitzen und Verkehrsexperten und muss dann alle möglichen Optionen durchspielen und die müssen in der Programmierung entsprechend berücksichtigt werden. Das ist eigentlich State of the Art bei autonomen Fahrzeugen. Aber nichtsdestotrotz, das System entscheidet dann. Und ich meine, nach unseren Erfahrungen, die wir auch in der jüngsten Vergangenheit mit Menschen in allen möglichen Verkehrsarten haben, ich denke nur an den schrecklichen Unfall, den wir kürzlich hier in Bayern hatten bei Schienenfahrzeugen, dass eine so gut durchdachte Software verlässlicher ist als ein Mensch, der aus irgendwelchen Gründen spontan, ja chaotisch,
ein Signal auf überschreibt. Eine andere Sache, die Sie angesprochen haben, um sozusagen diese gesellschaftliche Autorität und Autonomie über diese Prozesse zu gewinnen, das haben Sie auch angesprochen, ist ein, wie Sie es genannt haben, Controlling, eine Transparenz. Herr Bort, Herr Jaggi, wie sehen Sie das denn heute? Haben Sie das Gefühl, wenn Sie diese Systeme sich anschauen, dass Sie, wenn Sie denn wollten, wirklich beurteilen könnten, was die tun, warum die das tun? Ist es heute so transparent oder passiert das noch alles in schwarzen Kisten, ohne dass da Fremde reingucken können. Wie ist das?
Genau, bei den künstlichen Intelligenz und bei den neuronalen Netzen ist das eine Blackbox. Man kann hineinschauen, dann sieht man Gewichte, aber das ist wirklich, man hat eine Eingabe und es folgt eine Ausgabe. Das Controlling ist in dem Sinne als Blackbox zu betrachten und mit einer erwarteten Eingabe hofft man, dass man was bekommt, was man vorher trainiert hat. Bei AlphaGo haben wir gesehen, dass die Maschine etwas geschafft hat, was der Mensch eigentlich immer nur macht, und zwar einen Menschen zu überraschen. Genau. Dieser Überraschungsmoment, das war ja eigentlich das Schöne, was wir aus den AlphaGo herausnehmen können. Die Intuition, die Überraschung, dieses Spontane, wenn das die Maschine denn schafft, dann wird das interessant, weil dann müssen wir uns überlegen, ist das was Gutes? Geht es in die gute Richtung? Kann es sich weiterentwickeln? Und die Argumentation mit den selbstfahrenden Autos wird die sein, in dem Moment, bei dem wir weniger Verkehrstote mit autonomen Systemen haben werden, wird es wahrscheinlich niemanden geben, der sagt, wir sollen mehr Tote haben auf den Straßen. Und hier sprechen wir nicht von einem Fahrzeug, sondern einem ganzen Verband von Fahrzeugen, die kommunizieren.
Aber das klingt nicht so, als wäre Controlling da so eine einfache Sache. Herr Jaggi.
Nee, das ist nicht ganz einfach, aber wie ich das vorhin angetönt habe, das war schon immer so, wenn IT im Spiel ist. Und ich sehe eigentlich also sicher ist das halt eine Schlüsseltechnologie, dieses künstliche Intelligenz und die Datenanalysemethoden, die wir jetzt haben. Also müssen wir auch in die Ausbildung investieren und die Leute informieren, wie das funktioniert. Die Techniken sind ja nicht so anders wie vor einiger Zeit. Aber was auch wichtig ist, wenn wir die gesellschaftlichen Aspekte diskutieren, was vielleicht viel interessanter ist, ist auch die Auswirkungen halt auf den Arbeitsmarkt. Oder ob es das jetzt einen Autounfall gibt oder nicht, ist halt, solange das weniger passiert wie bei Menschen, können wir das vielleicht akzeptieren. Aber was man natürlich auch beachten muss, ist, dass es Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zum Beispiel der Taxifahrer haben kann, wenn dann alle Autos autonom fahren. dass man dann vielleicht sich das als Gesellschaft auch frühzeitig überlegt, wie wir jetzt diese Leute dann beschäftigen können und dass wir schauen, dass wir die Studenten richtig ausbilden für die Zukunft.
Genau, also diese sozialen Auswirkungen, das ist auch noch ein wichtiges Stichwort. Es gibt Menschen und Forscher, die eben, sagen wir mal, das Stichwort vom Big Nudging im Mund führen. Gemeint ist damit, dass wenn die Welt zukünftig komplett vernetzt und versensorisiert ist und wir nie gekannte Datenmengen haben und sie eben mit diesen Techniken, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, auswerten und dann Staaten quasi oder Regierungen oder Unternehmen sie so anwenden können, Straßenschilder verändern oder Kaufanreize setzen bei bestimmten Kaufplattformen oder Suchergebnisse steuern, dass Menschen in bestimmte Richtungen geleitet werden, dass sie zu Handlungen angestupst werden, die sie so vielleicht von alleine nicht gemacht hätten, von denen sie auch gar nicht merken, dass sie da angestupst werden, weil das alles im Hintergrund passiert, aber trotzdem so eine gelenkte, von Maschinen gelenkte Gesellschaft entsteht. Wie weit sind wir davon weg?
Ja, das, denke ich, ist ein zentraler Punkt, den Sie hier angesprochen haben und der noch einmal ein neues Licht auch auf Ihr Stichwort ganz zu Anfang der Superintelligenz wirft. Um es ganz deutlich zu sagen, die Superintelligenz bedeutet nicht, dass die starke KI irgendwann realisiert wird, dass vielleicht da Wesen mit Bewusstsein arbeiten, sondern dass wir mit auf der Linie, die jetzt schon beschritten ist, Systeme haben, die gerade von Intelligenz haben, in der Weise, wie wir sie hier diskutiert haben, nur so gesteigert in diesem Internet der Dinge, also einer globalen Vernetzung, dass sie Menschen manipulieren können. Das Nudging ist so ein Stichwort. Und zwar manipulieren können, ohne dass das System Bewusstsein hat. Ja, das ist so eine Vorstellung, an die sich viele Menschen klammern. Und das kann auch eine Beruhigungspille sein. Die Superintelligenz, von der man dort im Silicon Valley spricht, das ist eine solche Perfektionierung auch der intelligenten Funktionen, dass sie in der Schnelligkeit und auch im Überblick der Daten Menschen dann überlegen ist und sie in Richtungen manipulieren könnte, die wir so vielleicht gar nicht wollten und genau realisieren würden.
Herr Bord. Manipulieren ist so ein negativer Begriff. Also ich überlege gerade, wenn ich mir jetzt die Google-Suche ist ein sehr schönes Beispiel. Ich habe einen Informationsbedarf, ich suche etwas. Jetzt kann ich mich natürlich von Google helfen lassen, in die richtige Richtung quasi die Ergebnisse zu finden auf der Google-Suchmaske. Das kann man natürlich dann negativ ausprägen und sagen, das manipuliert mich, auf diese Seite zu klicken. Ich in dem Moment bin aber glücklich, weil ich nicht 100 Milliarden Seiten anschauen muss, sondern genau die finde, die mir dann das Ergebnis gibt, das ich brauche. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich habe 24.000 Bilder auf meinem Handy. Ich möchte genau die Ergebnisse, die in meinem Kopf sind, der Strand bei meinem letzten Urlaub, der vor einem blauen Himmel ist. Ich möchte, dass die Maschine mich in die Richtung hinbewegt, mir genau diese Bilder zu zeigen. Und das würde ich als helfen sehen und nicht als manipulieren.
Das ist eine Frage der Anwendung. Ich meine, diese Beispiele, die Sie jetzt gebracht haben, sind natürlich aus der Wirtschaft. Und das könnte man auch noch problematisieren. Aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass sowas Anwendung findet in der politischen Meinungsbildung. Dass das Nudging und die Meinungsmache, dass die dort also auch diese Art von Software von bestimmten Regimen eingesetzt werden
also
kann.
Also Facebook ist ja ein gutes Beispiel. Es gibt ja diese Diskussion darüber, dass halt extreme Gedanken bei Facebook und extreme Meinungen deshalb auch so besonders gut gedeihen, weil eben der Algorithmus von Facebook die Menschen mit dem füttert, was sie gerne lesen wollen tendenziell und schon gut finden. Und Facebook jetzt angeblich, so habe ich das gehört, auch darüber nachdenkt, quasi den Algorithmus ein bisschen so dahin zu ändern, dass auch Menschen mit anderen Meinungen, die sie so erstmal nicht teilen und geliked haben, konfrontiert werden. Aber da denke ich auch, da sieht man schon, dass es möglich ist, Menschen in eine Richtung zu stupsen und sie dazu bestärken und sie weiterzudrängen, in die sie so vielleicht ohne dieses Anstupsen so nicht gehen würden. Wir müssen dieses Thema jetzt hier leider so stehen lassen. Ich danke ganz herzlich meinen Gästen für ihre Zeit. Sie finden alle Links unter breitband.deutschlandradiokultur.de. Wie gesagt, ich danke meinen Gästen, Damian Bort vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Klaus Mainzer zugeschaltet von der TU München, Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie, und Martin Jaggi vom Startup, vom Schweizer Startup Spinning Bytes. Ich danke allen fürs Zuhören. Wir freuen uns über Anmerkungen und Kommentare und wünschen noch ein schönes Wochenende. Tschüss.